Ja, ich denke immer, ich muss das schaffen. Und ich muss das auch zum Teil alleine schaffen. Also nach dem Tod meines Mannes, da habe ich mir mal Hilfe gesucht. Auch nach einiger Zeit erst. Aber ansonsten habe ich immer das Gefühl gehabt, ich schaffe das schon irgendwie. Dieses Wort irgendwie hat in meinem Leben immer eine große Bedeutung gehabt. Wie später das Wort eigentlich.
Dagmar Berghoff hat sich durchgekämpft durch die harten Zeiten in ihrem Leben. Als Kind wurde sie von ihrer Mutter nicht angenommen und nie wirklich geliebt. Als erste Tagesschausprecherin musste sie sich gegen männliche Widerstände und Vorurteile durchsetzen und nach dem frühen Tod ihres Mannes neuen Lebensmut schöpfen. Dagmar Berghoff hat das alles geschafft und ist eine Frau, die gerne lacht, die das Leben genießt und die so schön erzählen kann. Kurzum, es hat richtig Spaß gemacht, in aller Ruhe zu quatschen mit Dagmar Berghoff.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Frau Berghoff, ich freue mich unheimlich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Danke, Herr Assenheimer.
Wie fühlen Sie sich mit 10 und 70, wie Sie es so schön ausgedrückt haben?
Ja, ich finde, 10 und 70 klingt irgendwie netter, freundlicher. Ich meine, man gewöhnt sich dran, dass man 10 und 70 ist und dann auch einen Tag und zwei und einen Monat und so weiter älter wird. Aber zunächst mal, um dem Ganzen so die Brisanz zu nehmen, ist das, finde ich, eine gute Erfindung.
Es ist ja doch eigentlich immer so, dass man sich nicht so alt fühlt, wie es in diesem doofen Ausweis steht. Nee. Deshalb, ich glaube, diese 8 da vorne dran, die passt auch nicht zu Ihnen.
Ja, naja, es gibt ja auch andere Leute, die das alle auch mitmachen. Also jeder kann sogar froh sein, wenn er die 8 irgendwann mal erreicht. Aber tatsächlich ist das für mich so unvorstellbar. Weil ich meine, 80 klingt schon ziemlich alt. Also es klingt schon wirklich etwas bedrohlich, finde ich.
Bedrohlich in dem Sinne, dass man sagt, boah, jetzt ist nicht mehr viel übrig?
Nee, aber schon so viel Zeit vergangen. Dass so viel Zeit schon vergangen ist, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, weil die Zeit ja eh schneller läuft, als man das so empfindet. Der März fängt an und schon ist er wieder zu Ende. Der April fängt an und dann denkt man, wieso ist jetzt schon Ostern oder sowas? Das geht alles so schnell. Und meine Stiefmutter, die ist jetzt 93, die sagt, warte mal ab, bis du so alt wirst wie ich. Da geht's noch schneller.
Die ist aber, glaube ich, noch ganz fit, ne?
Die ist sehr fit. Die lebt alleine in ihrem Haus, die ist total fit. Sagen wir mal, sie geht ein bisschen schwer, aber sonst nichts.
Wie sieht ein perfekter Dagmar Berghoff-Tag aus? Harald Juncker hat mal gesagt, der perfekte Tag ist keine Termine und leicht einsitzen.
Ja, wäre ähnlich. Also erstmal wäre er mit spätem, also ich stehe gar nicht so spät auf. Also ich stehe meistens um 8, 7:30 auf, aber dann trinke ich erstmal gemütlich einen Cappuccino oder einen Irish Coffee. Da ist nur ganz wenig Alkohol drin, das ist ein bisschen, also Kaffee jedenfalls morgens, unbedingt Kaffee und lese Zeitung. Und dann irgendwann tüdel ich ins Bad und da brauche ich dann schon eine Stunde oder so, um mich gemütlich da so. Und dann ist entweder Mittagszeit und ich bin zum Essen verabredet. Aber eigentlich ist ein ganz gemütlicher Tag auch, dass ich tatsächlich keine Leittermine habe. Kein Essen gehen, kein Theater abends, nichts, gar nichts.
Jetzt ist ja aber andererseits auch wichtig, dass man natürlich weiter rausgeht und aktiv bleibt. Und ich glaube, Sie sind auch eine Frau, die Ihre Freundschaften sehr schön pflegt. Also das ist Ihnen andererseits ja auch wichtig.
Das ist mir ganz wichtig. Also ich glaube, das ist aber, glaube ich, auch eine Persönlichkeitssache, ob man das macht. Also ich habe, also meine Freunde, wir waren früher eine Clique von 14 Menschen, davon sind noch 12. Also sind 12 gestorben und 2 sind noch da. Sie sind alle zwischen 60 und 70 gestorben. Mit 60 und dann 69 höchstens. Und wir waren früher so eine Clique, die wir uns ausgemalt haben, wir machen mal eine Wohngemeinschaft mit in einem Haus und eine Krankenschwester, die uns alle versorgt und eine Köchin, obwohl da einige gut kochen können. Aber das waren schöne Gedanken damals, die sich schon längst nicht mehr realisieren lassen. Und mein Freundeskreis ist heute anders. Also meine Freundin ist noch da von damals. Ansonsten sind es neue Leute, neue Menschen.
Und Sie haben diesen Plan, in so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Alten-WG zu ziehen?
Ja, das haben wir dann verworfen. Da kommt auch noch da was dazu. Denn ab wann geht man in eine WG? Ab wann lässt man seine eigene Wohnung sein? Also keiner kann das so richtig sagen, ich möchte immer noch lieber in der eigenen Wohnung wohnen und die anderen lieber treffen, als mit denen zusammen wohnen und doch nach bestimmten Regeln auch oder irgendwo, vielleicht gehen sie mir dann doch mal auf den Geist, das weiß man alles nicht. Also im Grunde genommen hätten auch wir damals, wir 14, das vielleicht gar nicht tatsächlich gemacht.
Ist natürlich, je länger man auch seine Unabhängigkeit genossen hat. Und wenn ich sage, heute Morgen habe ich aber Lust erstmal auf Zigarette und Irish Coffee und so möchte ich in den Tag starten. Und da gibt es ja vielleicht so ein paar Moralapostel, die einem erstmal sagen, was
Zigarette
da
ist. Also nicht.
Zigarette ist nicht und das Schlückchen Alkohol am Morgen vielleicht auch nicht. Dann fühlt man sich vielleicht auch eingeschränkt dann in seiner Entfaltungsmöglichkeit.
Könnte sein. Also ich meine, wir haben uns das früher wahnsinnig ausgemalt und haben viele lachende Abende gehabt. Wir haben uns ausgemalt, wie sich die Macken eines jeden noch verstärken würden. Also war einer von uns, der nur Kaffee trank. Also der würde nur noch Mokka trinken und nichts sonst. Kein Wasser, kein Alkohol, gar nichts. Nur Kaffee mit ganz viel Zucker. Oder eine von uns war so ein Model früher mal und war immer sehr behängt mit Schmuck und so. Und dann haben wir gesagt, dann würden wir gucken, wie sie um die Ecke kommt und würden uns von ihr distanzieren. Oh Gott, wie sie aussieht jetzt, das ist ja furchtbar. Und wir haben uns totgelacht. Und ich würde immer verbessern. Also, Maxi, was meinst du? Meinst du Bären oder Bären? Weil sie was erzählt hat von Bären tatsächlich, die da überall im Raum hingen. Kleinen Stoffbären. Und ich, meinst du Bären oder meinst du Bären? Und darüber machten sich alle lustig und sowas. Also, wir haben schöne Abende verbracht, aber dann sind ja alle letztlich gestorben. Und ich glaube nicht, dass es geklappt hätte, weil keiner weggehen wollte von sich, von also zu Hause.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben sich jetzt vielleicht einen neuen Freundeskreis aufgebaut, das ist eigentlich unheimlich schwer. Also je älter man wird, desto schwieriger wird es doch, neue Freundschaften auch zuzulassen. Wie ist Ihnen das gelungen?
Naja, den einen habe ich getroffen im Zug und wir saßen an einem Tisch zusammen, nach Berlin war das. Und ich hatte nur irgendeine Zeitschrift mit, weil ich die dann liegen lassen wollte und hatte die ausgelesen, alles. Also habe ich sogar das Horoskop gelesen, weil war nichts mehr übrig. Und dann lachte ich und da sagt er, lachen Sie wegen des Horoskopes? Ja. Und so kamen wir ins Gespräch und wir stellten fest, dass wir beide auf die Modewoche wollten und beide zur selben Firma. Er war nämlich Vertreter dieser Firma.
Und Sie hatten dort einen Auftritt?
Ich war da einfach eingeladen worden und so. Und der Zufall wollte es, dass wir nicht nur gemeinsam hinfuhren, auch denselben Zug zurückgebucht hatten. Und dann haben wir gesagt, wollen wir nicht dann auch zurück? Ja, gerne. Und so hat sich das entwickelt. Und er hat einen Partner, der sehr, sehr nett ist. Und wir haben uns dann immer mehr getroffen und spielen jetzt alle 14 Tage regelmäßig so ein Spiel. Das heißt Phase 10, so ein Kartenspiel. Dabei ist dann auch noch meine Freundin Monika, meine Halbschwester, ist inzwischen dabei, weil mit der verstehe ich mich auch so gut, obwohl sie so viel jünger ist als ich. Und so hat das angefangen. Und das sind zwei sehr feste Freunde geworden. Und meine Schwester tatsächlich als Freundin dazu.
Kleine Clique geworden. Also ja, zum Glück wieder
was gefunden. Wir kochen oder spielen Gleichkarten oder gehen auch manchmal essen und bezahlen auch. Und das ist mit erstmal ein Eintritt, muss man zahlen, 5 Euro. Und dann nachher nochmal vielleicht 2 oder 3 Euro.
Spielhölle bei Frau Berghoff.
Ja, genau.
ist es eigentlich schwieriger, als Dagmar Berghoff Freundschaften zu schließen, weil man halt doch immer, man wird erkannt und man wird verbunden mit dieser langen Fernsehkarriere?
Also früher glaube ich ja, aber jetzt, Entschuldigung, aber jetzt nicht mehr so. Und die kennen mich, okay, bei dieser Zugbegegnung, der wusste dann schon, wer ich war, aber der kannte auch andere Prominente. Und insofern war das dann gar kein Thema oder irgendwie gar nicht weiter schlimm. Ich meine, früher tatsächlich, das war aber nicht nur die Freundschaft, sondern vor allem, wenn man sich in jemanden verknallt hatte.
Ja.
Da wusste man nicht, und er sagte, er hat sich auch verknallt oder irgendwas. Und da wusste man oft nicht, meint er mich oder meint er die Prominenz. Und da hatte ich zum Beispiel mal einen, der immer wollte, dass ich seine Familie kennenlerne. Ich wusste aber schon, das wird nichts. Und hab gesagt, nein. Und dann waren wir irgendwann mal verabredet und der war da, seine gesamte Familie. Und ich war höflich genug, finde ich, nicht wegzugehen. Ich habe das durchgestanden, aber ich habe dann sofort Schluss gemacht mit ihm. Und daran merke ich, ja, der will nur die Prominenz, ja, der will angeben mit mir damals.
das kann in diese Richtung gehen. Es kann aber natürlich auch sein, dass Sie vielleicht mal Männer, die es ganz ehrlich gemeint haben und wirklich Sie als Menschen dann so geschätzt und geliebt haben, vielleicht von sich weggehalten haben, weil sie gedacht haben, dass die nur die Prominente haben wollen.
Ja, oder mir ist ja auch mal passiert, da war auch einer und ich bin ja in kein Innenlokal mehr gegangen und in keine Theaterpremiere, nachdem die Zeitungen immer mir neue Geliebte angehängt hatten. Da wurden Leute, die noch dabei waren, Frauen weggestrichen von der Zeitung und dann waren nur er und ich. Und das ist der neue Geliebte. Und mein Fernsehdirektor schon sagte, kommen Sie mal aus den Schlagzeilen raus. Und so. Und dann war da einer, also wir gehen zusammen essen in irgendein normales Restaurant weit außerhalb der Stadt. Und er will so den Arm um mich legen. Und ich weiche so weg, weil ich denke, hoffentlich kein Journalist. Und dann sagt er zu mir, sowas brauche ich nicht. Tschüss.
Ja.
Das hat es einmal auch gegeben.
Das war der Preis, den Sie zahlen mussten für diese Prominenz. Sie haben gesagt, wenn der Fernsehdirektor sagt, kommen Sie mal aus den Schlagzeilen. Ja. Das Nachrichtengeschäft und vor allem die Tagesschau, die hochseriöse, hat da natürlich ein Imageproblem dann.
Ja, dann schon. Also ich meine, ich wundere mich zwar, vielleicht aber ist das dann genau so. Ich wundere mich, wenn Leute sich gerade getrennt haben, wie schnell die da neue Liebschaften haben. Aber wahrscheinlich wird das genauso sein wie bei mir damals. Das eine Mal war nun wirklich witzig, wie mein Zahnarzt neben mir steht und alles wurde weggeschmissen, also weggeschnitten. Mhm. Und mein Zahnarzt hat einen Partner. Also der war nie für mich erreichbar, aber ich wollte es. Es war ein guter Freund von mir. Mhm. Und da wurde ganz groß der neue Mann an ihrer Seite und sowas. Sein Vater hat sich übrigens sehr gefreut, der Vater von dem Mann. Wahnsinnig gefreut, ganz niedlich. Naja, aber das war eine schwierige Zeit. Das ging 5 Jahre so, bis mein Mann in mein Leben kam.
Sie haben Ihren Mann relativ spät kennengelernt.
Ja,
da waren Sie
47.
47?
47, ja, ich war schon ein altes Mädchen.
Waren Sie da dann bereit, sich voll und ganz drauf einzulassen oder hat er einfach das Schicksal sie geküsst und alles hat gestimmt?
Naja, es war so, wir sind verkuppelt worden. Also wir sind verkuppelt worden 2 Jahre, bevor wir zusammen waren. Und zwar, er hatte eine Freundin eigentlich und wollte die zu dem Termin auch mitnehmen. Aber diese beiden Freunde von ihm und mir haben gesagt, nee, wir wollen mal zu viert mit dir und mit Dagmar essen gehen. Und dann haben wir uns getrennt und ich fand ihn nett, aber gut.
Keine Liebe auf den ersten Blick?
Nee, aber schon Interesse so ein bisschen. Und dann ein Jahr später kam die Freundin nochmal und da hatte ich aber gerade so ein Strohfeuer. Also
ein Liebesstrohfeuer.
Ein Liebesstrohfeuer. Und da habe ich gedacht, das hat jetzt gar keinen Sinn, ich bin so verknallt. Aber ich weiß, das wird nicht, wusste ich schon, aber es war nun gerade so. Nee, das hat jetzt keinen Sinn mit ihm. Und dann nochmal ein Jahr später, da haben sie es nochmal versucht und ab da waren wir dann jeden Tag zusammen. Das musste irgendwie so sein.
Dann hat das aber einen langen Atem gehabt.
Ja, 2 Jahre. Das erste Mal war es seine Schuld, sonst hätten wir schon eher getroffen. Ja. Das zweite Mal dann meine, okay.
Mhm. Aber das war dann eine richtig große Liebe, die dann tragisch endete, weil ihr Mann gestorben ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Gerade als Sie dann eigentlich Zeit für ihn hatten.
Ja, das war nicht gut. Also es war furchtbar eigentlich, weil ich seinetwegen ja auch aufgehört habe bei der Tagesschau.
Mhm.
Weil er war 2 Jahre vor mir pensioniert. Und hatte mal irgendwann gesagt, du hast ja nie Zeit für mich. Und das habe ich sehr ungern gehört, weil ich dachte, das ist nicht gut, dass er das sagt. Ich meine, in diesen 2 Jahren hat er Computer gelernt und Golf spielen gelernt, war sehr begabt beim Golf übrigens. Und ich dachte, okay, dann nehme ich dieses Datum, was ich mir eh schon mal ausgedacht hatte, den 31.12.99 auf 2000. Also nicht nur das Jahrzehnt zu Ende, das Jahrhundert, das Jahrtausend zu Ende. Und das dabei bleib ich dann. Und hatte einen wunderbaren, tollen, herrlichen Abschied von der Tagesschau. Und dann ein halbes Jahr später im Juni kam dann die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und ein weiteres 7 Monate später im Januar war er dann gestorben.
Ich weiß, dass Sie über die Zeit danach nicht gerne sprechen, weil die einfach so schmerzhaft für Sie war und Sie da unheimlich kämpfen mussten, um dann auch wieder Kraft zu schöpfen. Deshalb respektiere ich das natürlich. Wenn wir noch mal ein bisschen zurückschauen, und das könnte auch ein Bereich sein, wo Sie vielleicht sagen, das ist mir auch ein bisschen, geht mir zu nahe. Man hat immer wieder gehört, dass Sie eine schwierige Kindheit hatten, weil Ihre Mutter Sie nicht annehmen wollte, konnte, dazu psychisch nicht in der Lage war?
Naja, meine Mutter dachte, ich sei vertauscht worden. Ich bin ja 43 geboren und in Berlin, und das hätte durchaus möglich sein können. Ich war also ein ziemlich dickes Kind. Und sie hat dann gesagt, nee, das kann nicht meine Tochter sein. Und hat das meinem Vater eingeredet auch, und er glaubte das auch. Und naja, dann waren die Zeiten fürchterlich. Ein Jahr später kriegte sie dann meinen Bruder. Und dann bin ich zu einer Tante gekommen in Nürnberg irgendwo. Und meine Eltern sind mit meinem Bruder zusammen nach Frankfurt an der Oder gegangen, aus Berlin weg. Und dann sind wir alle wieder zusammengekommen. Da war ich 4, mein Bruder 3. Und sind dann haben in Ahrensburg gewohnt.
Ja.
Und ja, in dieser Zeit habe ich also meine Eltern auch nicht gesehen oder nicht gehabt. Und dann merkte ich eben an so Sachen wie, da war ich 5 ungefähr, und meine Mutter fährt Rad und ich hinten drauf irgendwo hin, und wir stürzen. Und sie hat wirklich sehr, sehr geweint um ihre Nylonstrümpfe.
Aber nicht um sie, also nicht um ihre...
Nein, nicht um mich. Das Kind hatte aufgeschlagene Knie, und das Kind hatte Angst und alles. Und da habe ich das ehrlich gesagt mal gemerkt.
Ihre Mutter war schwer krank, manisch depressiv.
Ja,
Sie hat sich dann auch das Leben genommen. Deshalb kann man da wahrscheinlich gar nicht über Schuld oder was
das
da
kann
alles
man nicht,
kann man nicht
obwohl
sprechen.
Obwohl ich sagen muss, also ich denke immer, man kann einfach einen Mann, meinen Vater mit 2 kleinen Kindern, also ich war 7, mein Bruder 6, der dann 5 Jahre ein alleinerziehender Vater war, man kann die einfach nicht alleine lassen, das geht nicht. Mhm. Aber der Krankheit geschuldet, muss ich als Erwachsener dann doch später sagen, ja, ich müsste es verstehen, ich verstehe es nach wie vor eigentlich nicht, muss ich sagen.
Da bleiben doch Wunden. Es macht was mit einem, wenn man als Kind so abgelehnt wird. Auch als Sie mir gerade gesagt haben, dass Sie quasi zu Ihrer Tante, ich sage jetzt einfach mal, abgeschoben wurden. Das muss doch für ein Kind der größte Schmerz sein. Und wenn man ihn vielleicht auch als kleines Kind noch gar nicht so spürt,
ja, man
dann
spürt
holt,
das nicht so.
Holt er einen vielleicht später wieder
sehr
ein.
Sehr viel später, ja, natürlich. Ja.
Wann haben Sie das wieder
eigentlich erst
gespürt?
So mit letztlich Anfang 30. Meine Mutter war mit 33 gestorben. Sie war 33. Und als ich so 33 wurde, da kam das plötzlich alles hoch, und ich dachte, oh Gott, und so. Und also hab da schwer mit mir und mit ihr sozusagen zu kämpfen gehabt.
Haben Sie es aufgearbeitet mit psychologischer,
nee, hätte man,
psychotherapeutischer
hätte
Hilfe?
Machen sollen vielleicht. Mhm. Aber das war damals gar nicht so. Also das war in den 70er Jahren, Anfang 70 oder Mitte 70, 76. Da ging man nicht so zum Psychologen. Das war nicht in, oder tat man einfach nicht.
Sie sind zur Tagesschau.
Ich bin zur Tagesschau, musste mich nur konzentrieren.
Genau, haben das auf die Art dann bewältigt. Aber bevor wir zur Tagesschau kommen, Sie hatten einen großen Berufswunsch und eigentlich eine große Leidenschaft, nämlich fürs Theater.
Ja.
Haben sich auch die Schauspielschule erkämpft gegen alle Widerstände von zu Hause und hatten dann ja auch ein Angebot vom Theater in Münster. Da hätte Ihre Theaterkarriere beginnen können.
Ja, genau, und sollte ja auch. Und nur dann kam der Chefsprecher vom Südwestfunk, Elmar Banz, an die Schauspielschule und suchte Nachwuchs. Eigentlich Radiomoderatoren, junge Radiomoderatoren. Und kam also, und ich habe gedacht, warum soll ich mich nicht nochmal bewerben? Weil ich hatte mich schon mal beworben beim NDR. Und da bin ich durchgefallen bei der Rundfunkprüfung. Und zwar hatte der dann gesagt, sprechen Sie doch mal normal, Fräulein Berghoff. Fräulein, sagte man dann noch. Und ich sagte, aber ich spreche doch normal. Also für die Bühne, für das große Theater. Also ich bin durchgefallen. Und später, als ich dann übrigens bei der Tagesschau war, dann sagte ich ihm, Sie haben mich durchfallen lassen damals. Ich? Niemals. Ich erkenne Talente. Na, egal. Also Banz kam und ich habe gedacht, ach, ich habe ja das Theaterengagement, ich kann ja vorsprechen. Und dann war meine Aufgabe, mir eine Programmvorschau auszudenken. Das war das Werbungsding. Und dann habe ich mir ausgedacht, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt eine Unterhaltungssendung, hier ein kleiner Ausschnitt. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans Blaue Meer. Komm nicht mehr so hoch, Katharina Valente. Danach folgt das Hörspiel Das Bein des Einarmigen. Bum, bum, bum. Ah! Danach haben wir dann noch eine Vermissten- und Suchmeldung. Es wird gesucht. Elmar Banz. Elmar Banz. Elmar Banz. Elmar Banz.
Wir haben richtig Show gemacht.
Soweit dieser Überblick und nun viel Vergnügen. Ja, aber einfach so. Mhm. Und ich glaube, der fand das so crazy und so verrückt, so eine Vorschau zu machen da. Also ich wurde eingeladen nach Baden-Baden. Und wurde dann nicht nur eingeladen für den Rundfunk, sondern auch fürs Fernsehen, als Fernsehansagerin für das dritte Programm. Übrigens mit mir war Alexandra, mein Freund der Baum, mit Gitarre aber. Mhm. Und dieser Elmar Banz hat ihr dann eine Verbindung nach Hamburg gemacht, zur Philips. Mhm. Und dann ging ja ihre Sangeskarriere auch richtig los. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein Engagement nach Münster. Ja, dann müssen Sie da absagen. Und dann habe ich gedacht, also habe auch Münster angerufen und habe gesagt, kann ich im nächsten Jahr kommen, weil ich würde so gern ganz schnell noch Rundfunk und Fernsehen lernen. Weil ich dachte, man kann das ganz schnell so. Und die sagten, ja, gut. Und so bin ich dahin. Und nach dem einen Jahr riefen die tatsächlich wieder an und sagten, wir können Ihnen statt 400 Mark brutto jetzt sogar 600 Mark brutto bieten. Brutto. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich habe meine erste eingemöblierte Wohnung. Ich habe mein erstes eigenes Auto. Ich habe einen Führerschein gemacht. Das schaffe ich gar nicht mit 600 Mark brutto.
Ja.
Und habe abgesagt eben. Und dann...
Was haben Sie damals beim guten alten SWF verdient?
9.900 Mark.
1.900.
Ja, das ist dann schon reichlich viel.
Ja. Haben Sie das irgendwann mal bereut?
Nein, im Grunde nicht. Also ich meine, das ging ja dann so weiter. Ich habe dann nochmal, bin selber nochmal vorsprechen gegangen. Das war Kaiserslautern damals. Und da war es genau umgekehrt, dass die sagten, okay, wir würden Sie gern haben, aber warten Sie ein Jahr. Oh. Und wir können gern einen Vorvertrag machen. In dem einen Jahr habe ich da jemanden kennengelernt beim Südwestfunk. Also ging ich wieder nicht. Und irgendwo fand ich dann ja das auch sehr interessant, weil ich habe ja nicht nur kleinste Hörfunk Ansagen gemacht, sondern bis hin zu 4 Stunden Sendungen moderiert. Und im Fernsehen war ich nicht nur die Ansagerin fürs Dritte, sondern nachher auch immer Ersatz fürs Erste. Und nachdem Ursula von Manescu weg war und Annemarie Spotte-Kramer auch, der Liebe wegen wegging aus Baden-Baden, war ich die Hauptansagerin. Und insofern, die Aufgaben waren spannend und waren vielseitig. Also letztlich habe ich das Theater dann... Also ich konnte nicht ins Theater gehen, wirklich richtig, ohne traurig zu sein. Oder ohne die Rolle noch nachzuspielen der weiblichen Hauptfigur.
Das ist also schon geblieben?
Das ist geblieben, dass ich die dann nachspielte und auf dem Nachhauseweg oder zu Hause oder so. Das hat sich dann erst, ich glaube, 5, 6, 7 Jahre später, das hat sich verloren dann.
Und jetzt mit 77, wenn Sie jetzt im Theater sitzen und sagen, Mensch, ich könnte jetzt vielleicht hier...
Nee, jetzt bewundere ich einfach die Leistung dieser Schauspieler. Und ich glaube, ich könnte auch gar nicht mehr eine ganze Rolle auswendig behalten. Weil ich habe ja gelernt durch die Tagesschau ein Kurzzeitgedächtnis.
Ja.
Wir hatten keinen Teleprompter, also ich hatte wirklich nur das Blatt in der Hand. Und dann habe ich gelesen mit dem Mund hier, mit den Augen schon da. Und das konnte ich dann auswendig quasi, um mal hochzugucken oder so. Und eine Rolle bedeutet aber wirklich, und dann nach der Sendung habe ich das rausgeschmissen, den Text.
Wieder.
Aber eine Rolle lernen bedeutet wirklich... Ja. Viel Text im Kopf zu behalten. Und ich glaube, das hätte ich nicht mehr gekonnt. Man hat mir ja nach der Tagesschau, nachdem ich aufgehört hatte, noch angeboten, so eine 3-Monats-Tournee mit irgendeinem Lustspiel oder so. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht mehr getraut.
Mhm. Frau Berghoff, jetzt sprechen wir über die Tagesschau. Oder nee, vorher frage ich Sie noch, ob der Hamburger SV aufsteigt in diesem Jahr.
Ja?
Großer Fan, ne?
Ja, ich war ja mal im Aufsichtsrat des HSV, allerdings nur kurze Zeit, weil zu meiner Zeit gerade die großen Probleme waren mit den Ostimmobilien und mit den Jutesäcken und was da alles war. Und wir hatten alle 2 Wochen eine Aufsichtsratssitzung. Und das ging nachher auch, alle 2 Wochen. Also normalerweise hat man alle 2 Monate oder jeden Monat eine oder wie. Und dann als ich gesagt habe, ich glaube, ich gehe raus, da haben sie mir dann noch so einen Kulturbeirat gesagt, mach doch das, bleib doch bei uns und so. Aber ich bin dann weggegangen da.
Ich beobachte es ja nur aus der Ferne als Fußballfreund. Hamburg ist fußballerisch kein einfaches Pflaster.
Nein.
Da wird viel Politik gemacht und werden große Summen
bewegt.
Gerade beim
HSV ist es so irre. Ja. Ich meine, ich freue mich, dass St. Pauli auch so gut ist und ja langsam aufsteigt. Und das bleibt auch hoffentlich so. Aber der HSV ist wirklich ein schwieriger Kandidat.
Ja. drück Ihnen die Daumen, dass Sie da feiern können, so Ende Mai.
Ja,
vielleicht dann wieder erstklassig sind. Und ich habe in den Archiven auch was Schönes gelesen. Flanke oder Pass Uwe Seeler, ja. Schuss Dagmar Berghoff, Tor, weil Sepp Maier, die Torwartlegende, diesen von Ihnen getretenen Ball nicht halten konnte.
Ja, vor Lachen.
Also,
irgendwann hat Uwe gesagt, spiel doch mal mit. Und ich habe also mitgespielt. Und übrigens, mein Mann hat auch gesagt, warum ziehst du dich eigentlich immer so sportlich da an? Weil mein Mann musste ein Jahr mit. Wir sind ja 8 Sonntage lang im Sendegebiet hin.
Mit der prominenten Mannschaft?
Mit der prominenten Mannschaft des HSV. So wie ich auch schon mit der prominenten Mannschaft in Baden-Baden mitgespielt habe. Mhm. Und der sagte, zieh doch mal eine schicke Lederhose an und ein bisschen Schuhe. Habe ich gemacht. Und da sagte Uwe dann irgendwann, spiel doch mal mit. Habe ich gemacht. Und dann schießt er mir so einen Ball zu und dann sagt er, nun schießt doch, Mädchen. Und ich schieße. Und Sepp Maier hat sich so totgelacht, dass der Ball da wirklich auch reinflog. Das war klar.
Also da haben manche von geträumt. Ne? Zuspiel Uwe Seeler, Schuss Sepp Maier ohne Chance.
Ja.
Sehr, sehr schön. Kommen wir zur Tagesschau, Frau Berghoff. Aber bevor ich was dazu sage, möchte Ihnen jemand aus Hamburg was dazu sagen. Ich darf Sie bitten, Ihren Knopf ins Ohr zu nehmen.
Ja, gut, gerne.
Besser gesagt, sie hat sich gar nicht aus Hamburg gemeldet, sondern sie wird gleich sagen, sie ist im Urlaub. Judith Rakers möchte Sie grüßen und sagt einige Dinge, die ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Wir können es uns gerne anschauen und anhören.
Ach so, beides.
Hallo, liebe Dagmar. Ich melde mich aus dem Urlaub bei dir. Deswegen kann ich jetzt nur in dieses kleine Handy reinsprechen. Aber diese Grußbotschaft ist mir eine Herzensangelegenheit. Wir haben zwar nie zusammenarbeiten können, weil du schon im Ruhestand warst, als ich bei der Tagesschau angefangen habe. Aber uns beide verbindet ein unsichtbares Band. Als du 1976 zum ersten Mal die Tagesschau gesprochen hast, als erste Frau überhaupt, wurde ich geboren, also im gleichen Jahr, im Januar. Und es war der 16. Juni 1976, als deine erste Tagesschau über den Bildschirm ging. Auch meine Eltern saßen damals vor dem Bildschirm, so wie viele andere, weil es eben ein Event war, die erste Frau in der Hauptausgabe der meistgesehenen Nachrichtensendung. Und ich glaube, sie haben sich damals nicht vorstellen können, dass ihre damals 6 Monate alte Tochter mal in deine Fußstapfen treten würde. Als du damals die Tagesschau zum ersten Mal gelesen hast, saßen auch deshalb so viele Menschen vor dem Fernseher, weil man es den Frauen damals einfach nicht zugetraut hat, die Nachrichtensendung zu sprechen, weil es das Vorurteil gab, dass Frauen nicht genug von Politik verstünden, dass sie auch zu Tränenausbrüchen neigten bei schlechten Nachrichten. Und mit diesem Vorurteil saßt du da abends und du hast einfach allen von der ersten Sekunde an gezeigt, wo der Haken hängt. Du warst immer vom ersten Tag an super souverän, super professionell und dabei so unfassbar sympathisch. Also deine legendäre Panne mit dem WCT-Turnier, das bei dir das WC-Turnier wurde, ist so unglaublich sympathisch und eben auch legendär und tatsächlich auch unerreicht. Also ich bin sehr froh, dass ich in deine Fußstapfen treten durfte, so muss man es sagen. Und für mich und für viele andere wirst du nicht nur eine Ikone des Fernsehens bleiben, immer, sondern auch eine Ikone der Frauenbewegung.
Ach, wie entzückend.
Judith Rakers.
Du, also ganz, ganz entzückend, also so eine Hommage zu kriegen von einer selbstgestandenen Frau, die ja nun auch schon lange bei der Tagesschau ist und ihre Sache sehr gut macht.
Und wenn Sie sowas hören, eine Ikone der Frauenbewegung, Sie haben das nie so empfunden, oder?
Nein, ich habe mich nicht so empfunden, weil ich habe einen Job gemacht, den ich angeboten bekommen habe und den habe ich versucht, so gut wie möglich zu machen. Nur ich habe mir selber natürlich gesagt, du musst gut sein, auf Anhieb so gut wie die Männer, damit dieser Job nicht gleich für uns Frauen wieder verloren geht. Weil wenn ich gepatzt hätte, dann hätte es wieder Jahre gedauert, bis alle bereit wären, eine neue Frau wieder zu testen oder einzusetzen. Also das war ein Stress, den ich mir selber gemacht habe. Aber Frauenbewegung, also gut, das war dann aber mehr unbeabsichtigt. Nicht so, dass ich sagte, so, hier, ich bin die Feministin und ich mache jetzt hier den Job und zum ersten Mal. Nein, so war es nicht, sondern ich war eine Sprecherin, die ihre Sache gut machen wollte.
Und weil Judith Rakers das gesagt hat, was man damals den Frauen noch so zugeschrieben hat, ne, zu emotional, nicht tough genug für schlechte Nachrichten. Ja. Es war am Anfang ja tatsächlich so, dass Karl-Heinz Köpke neben ihnen stand, um notfalls einzuspringen, falls sie in das Tränen war, ausbrechen und vom Stuhl kippen.
Das war bei der allerersten Tagesschau. Mhm. An diesem 16. Juni 76. Da war also im Studio ein Aufnahmeleiter und Karl-Heinz Köpke. Und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, weil ich dachte, die machen das immer so. Das zwei. Später hörte ich, nein, der war nur deinetwegen da, falls du zusammenbrechen würdest. Um dann sofort ans Mikro oder an die Kamera zu gehen, um das weiterzumachen. Er war total überzeugt davon, dass man beim Sport sowieso immer Schalke 07 sagt. Mhm. Oder dass man von Politik, von Wirtschaft doch keine Ahnung hat. Mhm. Frauen doch nicht.
Ich glaube, Karl-Heinz Köpke hat ihren Erfolg zwar registriert, aber auch nie wirklich innerlich mitgefeiert, oder?
Nee, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Er war, also, ich glaube, er war ein bisschen entsetzt, dass die da, ich, so ganz gut war und das gut machte. Er sagte ja mal Fräulein zu mir. Ich, also, sagte man damals schon nicht mehr, man sagte schon Frau. Ich habe ihn dann Pascha genannt. Habe ich einfach gemacht. Und das fand er nicht so gut. Oder er hat, da sind wir mal gegeneinander gegangen im Flur. Und er geht an mir vorbei und haut mir so auf die Schulter und sagt, es heißt Notwendigkeit, Fräulein Berghoff, und nicht Notwendigkeit. Das weiß ich seitdem. Aber so war er. Oder einmal eine Sache, da hat er zu mir gesagt, kommen Sie doch mal in mein Büro. Ich hatte aber keinen Dienst mit ihm. Also ich hätte extra hinfahren müssen. Also dann zwei Tage später sagte er, kommen Sie mal in mein Büro. Da bin ich natürlich sofort hingefahren. Ich mach seine Bürotür auf und er sagte, was wollen Sie denn hier? So war er manchmal sehr ruppig. Mhm. Dann wurde er krank, nachdem er ja pensioniert worden war. Und auch sehr krank. Und Willem und ich, Wieben und ich besuchten ihn. Und da waren wir eigentlich versöhnt. Mhm. Da war er ganz lieb zu mir, ganz nett. Und
war halt auch so ein Mann seiner Zeit, ne?
Ja.
Aber Sie haben das geschultert, auch das im Kollegenkreis. Und weil Sie es vorher gesagt haben, Sie haben sich den Stress selber gemacht. Und das ist was, was ich wirklich bewundernswert finde. Sie sitzen da mit eigentlich einem riesigen Rucksack auf. Also da sitzen sozusagen alle Frauen Deutschlands sitzen Ihnen da im Nacken. Und Sie schaffen es total zuverlässig, ohne Wackler, diese ersten Tagesschau-Sendungen.
Ja, dies ohne Wackler ist eben, selten verspricht man sich so, dass alle lachen können. Ja. Selten. Das meiste sind Hakler, blöde Versprecher, kleine Versprecher. Und über die bin ich am Anfang kaum hinweggekommen.
Ja.
Also habe ich Stunden gebraucht, um die zu verkraften. Weil ich dachte, ich muss eben gleich gut wie die Männer sein. Auf Anhieb gleich so wie die Männer sein. Und dann kommt dazu, wenn man dann das Blatt hat, dann hat man ja immer noch Zeit, mal hochzugucken. Beim Teleprompter nicht, da verschwindet dann der Text. Mhm. Aber dann liest du schon hier unten und guckst immer noch hoch. Was hast du da eigentlich eben gesagt? Nächster Fehler programmiert oder so. Also war ein bisschen gefährlich, aber nach einem Dreivierteljahr war das vorbei. Da war das eben so.
Gab's denn da jemand, der an ihrer Seite war? Also eine Freundin, eine Vertraute, wo man auch mal sagen konnte, boah, dieser Männerladen da und irgendwie und nichts, alles allein
mit sich? Das habe ich allein gemacht, mit mir ausgemacht. Also ich hatte zwar einen Lebenspartner zu der Zeit, von 75 bis 85, aber den habe ich damit nicht irgendwie, vielleicht habe ich mal gesagt, du, ich muss hier gut sein und ich habe mir schon wieder versprochen oder sowas. Aber eigentlich nicht, nein, das habe ich mit mir alleine ausgemacht.
Ist das so Ihre Art eher, so Probleme dann so selbst zu schultern und durch?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Kann aber auch zu einer großen Belastung werden, oder?
Ja, ich denke immer, ich muss das schaffen und ich muss das auch zum Teil alleine schaffen. Also nach dem Tod meines Mannes, da habe ich mir mal Hilfe gesucht. Auch nach einiger Zeit erst. Und die wollte auch weitermachen, aber da wollte ich nicht weitermachen, weil das war jetzt genug aus meiner Sicht. Aber ansonsten habe ich immer das Gefühl gehabt, ich schaffe das schon irgendwie. Ich schaffe das irgendwie. Dieses Wort irgendwie hat in meinem Leben immer eine große Bedeutung gehabt, wie später das Wort eigentlich. Mhm. Also,
weil Judith Rakers vorher diesen wunderbaren Versprecher angesprochen hat mit dem WCT-Turnier, der ist viel gelaufen, oft gelaufen. Jeder hat ihn, glaube ich, im Ohr. Da ist natürlich was passiert, was die Leute am Fernsehschirm dann total genießen. Nämlich, wenn die perfekte Dagmar Berghoff
sich nicht mehr in den Griff kriegt.
Genau. Ja. Wenn da plötzlich die, ich sag das mal, wenn die Fassade sich dann auflöst.
Ja, genau.
Und als sie sich dann durch die Lottozahlen gelacht haben, ich glaube, da haben sie ja dann noch mehr Leute ins Herz geschlossen als ohnehin.
Ja, also das hatte ja natürlich eine Vorgeschichte. Also ich habe in der Redaktion gesagt, also ihr wisst ja alle, dieses Turnier heißt World Tennis Championship, also WTC. Soll ich mal sagen, im WTC-Turnier gewonnen? Haha, machst du ja doch nicht. Und dann ging ich runter ins Studio und beim Weggehen sagten die Redakteure noch, wie heißt dieses Turnier? Und da dachte ich, mach das wie eine Schauspielerin. Also Boris Becker hat im, und dann gucke ich in die Kamera, nur einen Blick für die Redaktion. Mhm. Und wollte sagen WCT und W, also, und sage dann, hat im WCT-Turnier gewonnen. Und dann hörte ich das Lachen, das Wabern aus der Senderegie, die ja oben immer, die Regisseure sind ja alle mit oben dabei bei der Vorbesprechung. Und dieses wabernde Lachen, und dann konnte ich mich nicht mehr einkriegen. Und das ging bis zum Wetter, was ich übrigens verkürzt habe. Das heißt ja, und nun die Wettervorhersage für morgen, den so und so viel. Ich habe nur noch das Wetter
gesagt. Sie mussten da raus, ne? Das hat man gemerkt.
Und dann war aber ein Aufnahmeleiter im Studio und er sagte nur, als das Wetter lief, Frau Berghoff. Und da wurde ich nüchtern. Sonst hätte ich noch weiter gelacht, glaube ich. Ich glaube, ich hätte mich noch gar nicht richtig wieder im Griff gehabt.
Ja, wenn es einmal hat. Dann hat's ja, einen, dann, ne? Dann, hat's kommt, einen. Dann kommt man
da kannst
nicht mehr
du noch
raus.
So sehr mit dem Daumennagel da rein und pieksen, kannst du zwicken. Noch so sehr machen, das nützt dann alles nichts. Ja.
Hat man intern irgendwie drüber gesprochen, über Versprecher oder wie man damit umgeht oder so?
Nein.
War das?
Nein, das wurde nie besprochen.
Gab es da Stuhlkreise mit den großen Moderatoren?
Also es wurde nur besprochen, wenn man sich zu sehr versprach. Das habe ich auch mal erlebt, einmal bei einem Chefredakteur, der mir sowieso nicht so sympathisch war. Was war denn heute mit Ihnen los, Frau Berghoff? Da hatte ich mich zweimal versprochen in der Sendung oder sowas. Oder es wurde gesprochen, nee, eigentlich nur das. Und zwar nach der Sendung. Und vor der Sendung wurde gar nichts weiter besprochen. Es war nur mit der Kleidung ganz am Anfang, weil ich sagte, was soll ich denn anziehen bei der Tagesschau? Ja, so dezent wie möglich. Aber was das ist, dezent, das blieb mir überlassen. Ja.
Sie hatten einmal mit Ihrer Frisur ein bisschen experimentiert. Ja. Das war die berühmte Löwenfrisur, genau. Oder Löwenmähne.
Genau, Löwenmähne. Also ich fand das eigentlich ganz niedlich. Das ist so mit so ganz vielen Locken. Und ich fand, das stand mir auch gar nicht so schlecht. Und da, oh Gott, da kriegte ich Briefe. Mein Hirtenhund liegt vor dem Fernseher und bellt sie an. Sie sehen ja aus wie eine Käthe Kruse-Puppe. Nein, wie schrecklich und wie frisch ertrunken und sowas alles. Das war nur eine Frisur, die sehr unpraktisch war. Weil die musste jeden Tag gewaschen werden und dann Luft trocknen.
Okay.
Das dauert so 2-3 Stunden. Und ich hatte zu der Zeit oft um 9 Uhr in irgendeinem Studio was synchron oder irgendwas zu machen. Und hatte keine Lust, natürlich um 6 Uhr aufzustehen. Also habe ich sie das dann wieder gelassen. Aber nicht, weil ich nicht gedacht hätte, dass die Zuschauer sich schon daran gewöhnen, sondern weil das wirklich sehr unpraktisch war.
Also nicht, um den Hirtenhund zu schützen?
Nein, nicht um den, nein. Ich hätte gedacht, die Zuschauer gewöhnen sich schon daran.
Ja, aber da merkt man natürlich, mit welcher, oder was da dranhängt an dieser Tagesschau in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, das stimmt.
Hat Ihnen das manchmal Angst gemacht, diese enorme Bedeutung, die einem dabei gemessen wird?
Das war so. Das habe ich dann so akzeptiert. Das war eben so.
Und gab es eigentlich die legendären Waschkörbe voller Heiratsanträge?
Also Waschkörbe, ja, aber es gab reichlich Heiratsanträge, ja. Wo ich immer sage, mein Gott, die kennen mich überhaupt nicht. Die schreiben aber an ein Bild. Aber es gab auch niedliche Sachen, wie zum Beispiel einmal ein Student, der auf mich zukam, ein Autogramm wollte und sagte, sagen Sie mal, haben Sie ein Foto von sich mit 23? Wie sie 23 sind. Danach würde ich mir meine Frau aussuchen.
Jetzt wirklich?
Ja. Wo ich sagte, nee, habe ich nicht, aber so, viel Glück. ja, es gab auch zum Teil verrückte Leute, die mir auch drohten oder mir Blumensträuße schickten und dann, als ich dann irgendwann nicht mehr reagierte,
dann wendet sich's gegen einen.
Einen,
ne?
Schwarzen Blumenstrauß schickt. Und es gibt schwarze Sträuße, es gibt schwarze Tulpen, schwarze Rosen. Und es gibt schwarze Sträuße, ganz furchtbar. Oder einer, der sagte, ich bringe dich um, ich habe schon ein Judenmädchen umgebracht, also weil ich ihn nicht erhörte oder so. Das gab's schon auch. Aber es gab auch eigentlich ja witzige Leute. Oder es gab auch Begegnungen, die komisch waren. Ich finde komisch, ich bin in einem Obstladen und kaufe da Obst und da sagt eine Frau zu mir, oh, sind Sie nicht Dagmar Berger von der Tagesschau? Ja. Ja, was erzählen Sie denn heute Abend? Ja, weiß ich nicht. Ja, und wie wird das Wetter heute? Ja, ja, keine Ahnung. Und da sagt sie, wovon haben Sie denn Ahnung? Also solche Sachen auch. Kam auch dann. Also das fand ich wieder lustig dann.
Haben Sie das eigentlich vermisst dann, als die Tagesschau weg war? Ist die Bekanntheit naturgemäß ein bisschen zurückgegangen? Ich meine, viele kennen Sie natürlich immer noch.
Ja.
Aber man rückt also aus dem Fokus. Hat manchmal auch ein bisschen was gefehlt? Ganz ehrlich, Frau Berghoff.
Ja, ganz ehrlich, nein. Also ich habe weitergemacht, ja, Radio, bis ich 10 und 60 war. Also bis 10 und 60. Und ich habe weitergemacht, nachher, nach 3 Monaten, eine Sendung, die hieß Heimat in der Ferne, wo wir Leute im Ausland besucht haben, die ausgewandert waren, aber erfolgreich. Also wir haben nicht die Erfolglosen genommen. Und dadurch war ich, hatte ich immer noch gearbeitet irgendwie. Und das war ganz gut, war auch ein gutes Korsett.
Wann müssen Sie Ihre nächste Zigarette rauchen, Frau Berghoff? Ich bin voller Bewunderung. Wir sitzen jetzt schon einige Zeit und Sie machen auf mich keinen nervösen Eindruck.
Nee, also ich kann, wenn ich in einem Zug bin, so wie heute hier nach Stuttgart, 5 1/4 Stunden, da habe ich weder am Bahnhof geraucht noch hier. Also erst hier, als wir dann hier waren, eine. Also ich kann das total und ich habe auch gar keinen, vermisst das gar nicht. Also wenn ich nicht rauchen kann, dann kann ich nicht rauchen, dann ist das so. Das ist gar kein Problem für mich.
Ich finde es sehr cool, Sie haben es in Sachen Sport immer mit Churchill gehalten,
ja,
No
genau.
Sports.
Ja, genau.
Und beim Rauchen mit Helmut Schmidt, also auf keinen Fall aufhören. War das nie ein Gedanken wert?
Nein, ich habe Leute gesehen, die aufgehört haben nach viel Stress und waren so schlecht gelaunt und so furchtbar drauf. Und dann nach einem Jahr, halben Jahr, haben sie wieder geraucht und da habe ich gedacht, diesen Stress hättet ihr euch gar nicht machen müssen. Dann waren sie wieder verträglich. Da habe ich gesagt, nee.
Sie haben mal gesagt, große Pläne oder so unerfüllte Träume sollte man mit 10 und 70 nicht mehr haben, weil sonst hat man was falsch.
Ich finde es so komisch aus Ihrem Mund. Aber es ist,
ja, Sie haben es jetzt geprägt.
Ja, ich finde es auch gut.
Ich halte mich da natürlich dran.
Ja, super.
Dran. Soll also so ganz, wenn man jetzt mit 10 und 70 sagt, ich habe noch den Traum und den Traum und die Südseeinsel und überhaupt, dann hat man auch ein bisschen was falsch gemacht.
Ja, wenn es so ein dringender Wunsch ist, so dringlich, dass ich mir sage, das verpasse ich oder das muss ich noch haben oder das ist in meinem Leben ein solches Manko, dann hat man irgendwas falsch gesagt mit 10 und 70, tatsächlich. Denn ich denke, bis dahin muss man sich das erfüllt haben. Oder wenn man es nicht erfüllen kann, aus finanziellen Gründen zum Beispiel, muss man sagen, ja, dann gucke ich mir schöne Bilder im Fernsehen an oder irgendwas. Weil, wenn dir morgen ein Dachziegel auf den Kopf fällt, musst du eigentlich so sagen, dass du so sein, dass du sagst, ich bin bereit, okay, ich habe ein tolles Leben gehabt, interessant, spannend, abwechslungsreich, mit Höhen und mit Tiefen, mit allem. Also, was will ich mehr? Dazu musst du innerlich dann bereit sein, wenn du dann merkst, du stirbst.
Und dann sind es jetzt die kleinen Dinge des Lebens, die Sie erfreuen, zu Hause schön rote Rosen gucken, gemütlich?
Ja, genau. Ja, aber das ist im Augenblick ja, das ist durch diese Ski-Weltmeisterschaft und schon vorher die Olympiade, kriegst du da schon gar nicht mehr, die Storys sind jetzt schon so aufgerissen. Aber egal, rote Rosen, ich gucke auch gern in aller Freundschaft die jungen Ärzte.
Und die Alten aber auch, nehme ich.
Und die Alten auch. Das sind so die drei Dinger, die ich eigentlich so ganz gerne mal gucke.
Und haben Sie um 20 Uhr so ein seltsames Kribbeln irgendwie in den Fingern, in den Haarspitzen? Haben Sie das noch, diese Uhr im Blut?
Die Uhr ja. Mehr oder weniger ja, wirklich. Die Uhr im Blut ja, aber nicht mehr dieses Kribbeln. Ich meine, es ist jetzt 22, 23 Jahre her.
Ja, das kriegt man doch nicht
noch
raus.
Nicht ganz. Nein, aber ich guck schon Tagesschau. Es ist aber trotzdem so, dass ich unter Umständen eine Minute zu spät komme. Es ist nicht mehr wie früher, als ich aufgehört habe, dass ich blind an den Fernseher taperte und den Knopf drückte, um es anzumachen. Das ist nicht mehr so heute, sondern ich guck das jetzt schon. Und wenn ich es nicht gucken kann, zeichne ich es auch nicht auf. So wie als Chefsprecherin, da habe ich es aufgezeichnet, weil mir wurde irgendwann mal von irgendeinem Redakteur gesagt, wahrscheinlich war es wieder dieser Chefredakteur, was war denn da gestern Abend los? Und ich hatte keine Ahnung. Ich war im Theater gewesen und und musste mir das kommen lassen und angucken. Und da war irgendwas mit dem Sprecher. Na gut. Und das wollte ich nicht wieder. Also habe ich dann jeden Abend die Tagesschau aufgezeichnet, wenn ich nicht zu Hause war. Und habe sie mir, wenn ich noch nach Hause kam, oft noch angeguckt.
Das heißt, Sie mussten als Chefsprecherin dann auch wissen, was Ihre Kollegen, Kolleginnen da gemacht haben, um sich dazu zu äußern? Oder?
Ja, um das zu erklären oder mit denen das dann zu klären.
Sie waren verantwortlich fürs Team, ja, sozusagen.
Das ist man dann als Chefsprecher.
Und ist es Ihnen jetzt auch, ganz ehrlich, auch mal so gegangen, dass Sie auf dem Sofa saßen und dachten, ah, das hätte ich besser gekonnt?
Das hätte ich besser gekonnt, würde ich nicht sagen. Aber ich würde vielleicht sagen, das hättest du vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Mhm. Ich würde nicht sagen besser, aber anders. Einmal Tagesschau, immer Tagesschau. Einmal Nachrichten, immer Nachrichten. Mhm. Ich bin ein Nachrichten-Junkie geworden.
Immer noch? Hilft Ihnen da jetzt dann?
Ja, nein. Ich meine, früher, wenn ich im Urlaub war, in Kenia oder irgendwo, wo es keine lebende Zeitung gab, also keine lebende, aktuelle, lesbare Zeitung, nur afrikanische, wenn. Das habe ich dann sehr vermisst. Da fühlte ich mich nicht gut. Mhm. Und das ist heute anders. Aber nun gibt es ja auch überall. Kann man sich über Handy oder so, habe ich gehört,
ja, angucken. Aber ich bin froh um jede und jeden, der noch eine echte Zeitung in der Hand hält.
Ja, ich finde sowieso, ich finde, dass Bücher, dieses Anfassen noch, dass man das noch kann. Und Zeitung lesen, ich will das nicht auf so einem kleinen Tablet oder so lesen, sondern ich will das richtig anfassen, das Haptische können.
Mit 77 darf man das. Gibt es eigentlich auch 1170 oder sagen Sie da dann, okay, jetzt ist 81, jetzt muss ich die 8 nehmen?
Das weiß ich noch nicht genau.
Frau Berghoff, es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
Danke.
Und ich hoffe, dass Sie Ihre Freundschaften weiter pflegen können.
Ja, natürlich. Also, wenn ich gesund bleibe und so. Ich habe ja das große Glück, gesund zu sein. Mhm. Also, andere sind in meinem Alter schon längst, können nicht mehr richtig laufen oder irgendwas anderes ist mit ihnen. Und ich habe nie eine ganz schwere Krankheit gehabt. Also insofern bin ich gut drauf.
Vielleicht hält das Rauchen doch gesund. Nein, Quatsch. Natürlich nicht.
Und jeden Abend Wein trinken.
Auch?
Natürlich. Hm. Weißen. Aber ich trinke nie Schnaps oder Whisky oder sowas. Nur Weißwein.
Und morgens Irish Coffee.
Frau
Berghoff, vielen Dank für den Besuch. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund.
Danke Ihnen auch.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. In der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.